alle auf einem gleichen Stand sind und Sie wissen, über was wir sprechen, will ich das kurz einführen. Und die Frau Dinkelacker und die Frau Güdelhöfer werden dann auch nochmal unsere Umsetzung zeigen. Sinnvollerweise stehe ich hier, merke ich gerade. Gut. Was wollen wir mit Online-Self-Assessments? Online-Self-Assessments, ich soll da stehen. Ich muss also so stehen, dass die Kamera mich sieht, Sie mich sehen und ich das noch sehe und nicht im Weg stehe. Das nenne ich Multitasking. Ja. Mit den Online-Self-Assessments wollen wir Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben zur reflektierten Studienwahl. Wir stellen immer wieder, und das sind Sachen die oder Zustände, die Sie wahrscheinlich auch kennen, fest, dass Schülerinnen und Schüler sich zum einen nicht bewusst sind über ihre eigenen Stärken und Schwächen und auch über die eigenen Neigungen nicht. Und vor allem ist unklar, ob die eigenen Schwächen, Stärken, Neigungen, Fähigkeiten mit dem zu wählenden Studiengang zusammenpassen. Und der Wissenschaftsrat hat das schon relativ treffend formuliert, dass eben es möglich sein müsste, diese Eignungsprofile mit den Studiengängen abzugleichen. Und in der Psychologie nennt man das dann Person-Study-Fit-Ansatz. Man könnte auch einfach von Passung sprechen. Ich als Chemiker spreche dann eher von Schlüssel-Schloss oder so. Ja. Aber letztendlich ist es das Gleiche, zu gucken, das, was ich kann, wenn ich weiß, was ich kann, was ich will, ist es das, was in dem Studiengang auf mich zukommt, was mich erwartet. Aber natürlich ist es auch so, und ich stelle jetzt gerade hier bei diesem großen Abstand fest, dass hier auf diesem Laptop nicht die Universitätsschrift Meridian Roman installiert ist. Also das trifft mich natürlich hart. Ich hoffe, dass es nicht härter sozusagen als so Zeilenumbrüche Ihnen dann zu Pass kommen. Natürlich ist es auch, und da sind wir dann bei Meridian Roman, natürlich ist es auch ein Teil von Marketing. Also die Universität oder die Universitäten in Deutschland vermarkten sich über Online-Self-Assessments und auch die Uni Frankfurt möchte über Online-Self-Assessments präsent sein, ist es schon zum Teil und wir sind eben jetzt dabei, das auszubauen. Und es ist natürlich auch ein Stück weit der Positionierung, wo steht der Studiengang, was sind die Schwerpunkte und wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, was soll das mit den Self-Assessments? Wir wollen realistisch und glaubwürdig informieren und natürlich wollen wir da auch sowas, na das klingt schon sehr fies, Selbstselektionsprozess, ne? Anstoßen. Wir wollen aber, dass die Leute, die in den Studiengang reingehen, sich bewusst sind, was kommt da auf mich zu und will ich das wirklich leisten, weil natürlich, und das ist kein Geheimnis, Studienabbruch und mangelnder Studienerfolg sind Dinge, die die Universität sowohl in den Fachbereichen als auch dann auf Unileitungsebene beschäftigen. Die Universität bekommt ihre Mittel unter anderem für Studierende, die fertig werden und eben nicht für die, die abbrechen. Und wenn man dann schaut, die Psychologie ist mit dem Online-Self-Assessment schon lange online und da sieht man ganz klar, das ist der rote Balken. Meine Einschätzung über die Anforderungen des Psychologiestudiums hat sich mit der Teilnahme am Self-Assessment verbessert und da sieht man eine ganz klare Zustimmung. Das heißt, die Studierenden sind eher in der Lage abzuschätzen, was kommt auf mich zu. Die Inhalte über das Psychologiestudium, die sind sozusagen etwas nach rechts verschoben. Da merkt man eben mit den Online-Self-Assessments, das ist nicht trivial, die wirklich so zu konzipieren, dass alle Schülerinnen und Schüler dann ganz zufrieden sind, aber das ist natürlich genau das Ziel. Und wie funktioniert es mit den Online-Self-Assessments? Und das will ich kurz erzählen, damit Sie dann wissen, was wir gemacht haben und was dann in der Lernbar letztendlich ist. Denn das, was in der Lernbar ist, ist nur letztendlich das Endprodukt. Aber davor steht doch eine große Anstrengung, den Studiengang irgendwie abzubilden. Und begonnen haben wir mit einer Eignungsbeurteilung, das ist jetzt aus der DIN-Norm, das ist etwas sperrig und ganz konkret sieht es so aus, dass wir in einer Ideensammlung mit den Lehrenden, mit Studierenden gesammelt haben, was für Eigenschaften, Voraussetzungen, Verhaltensweisen braucht man denn, um dieses Studium zu beginnen. Das sah dann ungefähr so aus, das war ein recht kreativer Prozess, den wir da gemeinsam pro Studiengang durchlaufen haben. Hier jetzt zum Beispiel in den Biowissenschaften und aus dieser Ideensammlung sind dann Eignungsmerkmale entstanden. Also das kritische Hinterfragen wurde dann nochmal interpretiert und in ein sogenanntes Item überführt und die fanden sich dann nicht nur oftmals in einem Studiengang, Wir haben das jetzt hier für die Naturwissenschaften übergreifend gemacht, fanden sich nicht nur in einem Studiengang, sondern oftmals in mehreren Studiengängen, aber logischerweise nicht in allen, denn auch die Naturwissenschaften, da gibt es deutliche Unterschiede. Und daraus entwickelte sich dann so ein Fragebogen, der so ähnlich aussieht wie die Lehrveranstaltungsevaluation, aber mit der gar nichts zu tun hat. Wir haben dann erhoben, ab dem dritten Semester, also drittes, fünftes Semester und auch bei wissenschaftlichen Mitarbeitern und Lehrenden, ob das, was wir in der kleinen Runde mit den 2 bis 10 Leuten gesammelt hatten, also in der Regel waren das so 5, die da zusammensaßen und sich überlegt haben, ob das wirklich, wenn man es quantifiziert, auch noch eine Relevanz hat. Also der eine Biologieprof sagte zum Beispiel Griechisch. Also Griechisch sollte man auf jeden Fall gelernt haben, wenn man Bio studieren möchte. Und es ist vielleicht jetzt für Sie keine Überraschung, dass rauskam, das sahen ein Großteil der Leute gar nicht so. Die haben auch ohne Griechisch ganz gut das Studium bewältigt. Aber das war für uns eben gut, aus diesem Experteninterview dann was zu machen, was eben quantifiziert und auch damit objektiviert wurde. Letztendlich haben wir dann die ganzen Items übernommen, die hier mit einer Schwierigkeit von über Punkt 8 durchgekommen sind. Diese Schwierigkeit ist letztendlich die Zustimmung, jetzt hier, weil sie schon normiert ist, auf einer Skala von 0 bis 1. Wenn 100 Befragte zustimmen, 1, vollkommen wichtig, dann hat der Wert hier hinten eine 1. Und wenn gar niemand zustimmt, dann ist es hier hinten eine 0 bis Punkt 8. Und das sind psychologische Grundsätze, das könnte dann mein Kollege Schreiner, von dem ich Teile der Folien auch übernommen habe, Ihnen noch besser erklären. Aber zum Verstehen reicht es auch so, alles, was über Punkt 8 war, fließt in diese Online-Self-Assessments mit ein. Und dann, und das ist dann letztendlich der letzte Schritt, wurden diese etwas sperrigen Items, müssen jetzt natürlich noch so übersetzt werden, dass sie für Schülerinnen und Schüler verständlich und relevant sind, weil das sind die Formulierungen, die wir den Studenten und Studentinnen zur Verfügung gestellt haben, um das zu beurteilen. Wo stehen wir jetzt an der Goethe-Universität? Man kann so verschiedene Stufen der Entwicklung der Online-Self-Assessments aufführen. Ich habe jetzt mal mehr oder weniger wahllos 9 Stufen genannt. Man könnte das noch untergliedern. Und Sie sehen schon, die Lernbar, die kommt irgendwo so hier in diesem Dreh zum Einsatz. Und man sieht sie auch da unten schon so durchlunsen in dem Bild rechts. Und tatsächlich haben wir bei verschiedenen Studiengängen hier an der Universität verschiedene Stadien. Das ist jetzt einfach eine hoffentlich vollständige Auflistung, die gibt es aber auf 2 Seiten. Hier kommen jetzt noch die ganzen Naturwissenschaften. Und wir werden jetzt gleich, meine Kolleginnen gleich, aus 2 Online-Self-Assessments schon was herausziehen. Das nur mal so als Übersicht, wo es hingeht. Wir sind da momentan dabei, eine größere Anzahl vorzubereiten. Das geht natürlich nicht gleichzeitig. Für uns, für die Goethe-Universität, schickt es aber sich gut an, auch da zum Vergleich zu den anderen Universitäten in Deutschland mehr zu präsentieren, als es momentan der Fall ist. Sie merken, ich habe jetzt einen ganzen Moment geredet und die Frage trotzdem nicht beantwortet. Dafür werden Sie jetzt gleich noch sehen, was wir mit der Lernbar umgesetzt haben. Das werden wir aber jetzt nicht in PowerPoint, sondern tatsächlich in der Lernbar machen. Für den Teil bin ich jetzt aber schon dann fertig und danke Ihnen schon mal soweit für die Aufmerksamkeit. Soll ich hier noch was? Nö. Ach so. Aber ich stopse dir das jetzt hier schon an. Guck mal, das musst du auch noch tragen, sonst muss ich neben dir stehen bleiben.
Ja, ich bin Stefanie Dinkelacker und ich bin für die Umsetzung der naturwissenschaftlichen Online-Self-Assessments zuständig. Und als Beispiel möchte ich jetzt eben direkt in der Lernbar zeigen die Physik. Die Physik ist jetzt noch nicht online, also wir sind sozusagen noch mitten in der Entwicklung, also es ist noch nicht für die Schüler sichtbar. Ja, aber ich will jetzt einfach mal zeigen, was wir da so vorhaben. Genau. Also das wäre jetzt zum Beispiel unsere Startseite. Also letztendlich geht es halt dabei darum, den Schülern ein bisschen Gefühl dafür zu geben, was denn sie erwartet, wenn sie sich jetzt entscheiden würden, Physik zu studieren. Das heißt, dass OSA soll Informationen liefern, das eben mit Texten, mit Bildern, eben auch mit Interviews. Dazu haben wir jeweils Studierende interviewt und auch Lehrende, also immer ein Professor soll auch zu Wort kommen, damit man sich einfach so ein Bild davon machen kann, was kommt denn da auf mich zu. Außerdem kommen Selbstreflexionen hier zur Verwendung, also das heißt, man stellt Fragen, wie sich der Schüler zu bestimmten Themen verhält, ob der einfach das Richtige erwartet. Also wir fragen da die Erwartungen ab und auch so ein bisschen die Eigenschaften und Fähigkeiten, was der schon mitbringt. Und das Dritte ist tatsächlich auch ein Testen von Vorkenntnissen, wobei man da halt aufpassen muss, auch jemand, der vielleicht noch nicht so viel Wissen hat, kann auch geeignet sein für einen bestimmten naturwissenschaftlichen Studiengang. Also da haben wir so ein bisschen den Plan, dass wir Ausschnitte aus einer E-Lecture zum Beispiel zeigen oder jetzt bei Physik haben wir tatsächlich eine kurze Erklärung von einem Physikprofessor gefilmt und stellen dann dazu Verständnisfragen. Also so gliedert sich das grob. Das wäre jetzt zum Beispiel hier auch einfach eine Informationsseite am Anfang des Online-Self-Assessments. Hier geht es eben auch so weiter, da kann man dann gucken, wie ist das Studium aufgebaut. Also hier sieht man, was man im ersten Semester zum Beispiel hat. Da hat man erstmal Experimentalphysik, theoretische Physik und Mathematik. Genau, sieht, was man für Nebenfächer hat. Da könnte man dann zum Beispiel auch gucken, ja, Geschichte der Naturwissenschaften, das sagt mir jetzt nicht so viel. Was ist das denn, was ich hier für ein Nebenfach machen kann? Kann sich dann dazu was durchlesen? Genau, und das wäre jetzt die erste Seite, wo eben auch Studierende zu Wort kommen. Ich kann ja vielleicht einfach mal hier exemplarisch vielleicht was zeigen, was die so sagen.
Im ersten Semester, ich war jetzt Sommeranfänger, also ich saß ein klein wenig gedrückt, aber grundsätzlich hat man natürlich die Mathematik. Man fängt dann an mit der theoretischen Physik und der Experimentalphysik, oder man kennt die drei Bausteine der Physikstudien. Was wir danach noch hatten, war das Praktikum. Und ja, dementsprechend, wie man es dadurch strukturiert, dann eben noch nebenbei. Das waren die Umbaustellen.
Also der Fachbereich Physik ist ja klein im Gegensatz zu anderen. Und deswegen habe ich bisher auch positive Erfahrungen damit gemacht. Zum Beispiel die Einführungsveranstaltungen und so weiter. Also man kennt auch die Leute, die zu dem Fachbereich gehören und sich da engagieren. In der Vorlesung, da sitzt man sich hin und der Professor redet die ganze Zeit und zeigt auch Folien. Experimentalphysik bekommt man auch den einen oder anderen Versuch gezeigt, aber hauptsächlich ist man eben passiv da und schaut zu. Übungen hat man zu jeder Vorlesungsart einmal in der Woche. Dort werden Übungsaufgaben gerechnet, die sich dann auf den Stoff in der Vorlesung umsetzen, wobei man auch noch Hausübungen machen muss. Also sozusagen Hausaufgaben, die viel intensiver und viel schwerer sind als in der Schule, wo man eben dann auf die Gruppen angewiesen ist. Und Praktika hatte ich noch keins, weil ich jetzt Erstsemester bin, aber das wird dann im nächsten Semester kommen und da wird man selbst einen Versuch.
Also es ist halt so gedacht, dass man sich immer, wenn ein Thema besonders interessiert, dann kann man sich alle vier Stimmen dazu anhören, wenn man jetzt sagt, ach naja, das Thema ist jetzt nicht für mich so wichtig für meine Wahl des Studienfachs, da höre ich mir vielleicht gar keins zu an, dass man da so ein bisschen als Anwender sozusagen ein bisschen entscheiden kann, wie viel man davon mitmacht. Also wie viel Zeit man auch investiert, um das Online-Self-Assessment zu machen. Also hier käme dann zum Beispiel der Physikprofessor zu Wort. Genau. Also die Frage war immer auch, warum sich diese Studenten für das jeweilige Studienfach entschieden haben. Und Genau, ich kann ja vielleicht hier nochmal exemplarisch zeigen, was hier der Professor dazu zu sagen hat. Hört man das? Schlecht, ne? Also war jetzt schlecht zu hören, aber wenn man es am Laptop macht, dann ist das eigentlich schon zu verstehen. Genau. Also das war jetzt auch nochmal einfach den Standort, dass man sich da informieren kann. Jetzt mal weiter, also der nächste Block ist eben über die Erwartungen. Also da geht es tatsächlich um eine Selbstreflexion und das sieht dann so aus, dass man eben bestimmte Items, die sich halt in dieser Anforderungsanalyse als wichtig herausgestellt haben, dass man die tatsächlich nochmal abfragt und die Schüler dann hier anklicken können, wie sie das halt sehen. Und das wird dann korreliert mit dem, was eben Lehrende und Studierende da jeweils angekreuzt haben, dass man das dann so vergleichen kann, sich selbst da irgendwie einordnen kann. Ja, also da, ich gehe jetzt auch mal weiter, weil das sind dann einige Fragen, die da kommen. Genauso wie die Erwartungen, was man eben von einem Physikstudium erwartet, geht es halt hier um die persönlichen Interessen und Eigenschaften. Dazu haben wir eben auch aus der Anforderungsanalyse verschiedene Items übernommen und fragen die dann eben auch im Online-Self-Assessment ab. Und in der Rückmeldung gibt es dann eben wieder die Korrelation, wie ist das bei den normalen Physikstudenten, wie sieht der das, also wie passt das zusammen sozusagen. Ja. Also hier wäre jetzt auch nochmal ein Beispiel, das, was zum Beispiel die Mathe im Physikstudium, was die dazu sagen haben, das könnte ich auch nochmal vorführen. Ich weiß nicht, wie das Interesse jetzt noch für Videos ist. Ich nochmal vielleicht hier eins zeigen.
Also wenn man Mathe und Physik zum Beispiel hört, dann scheint es
nicht jetzt. Stimmen und genau, man kann sich halt dann selbst ein Bild davon machen, was da so auf einen zukommt. Ja. Genau, hier war ich schon. Und der letzte Teil, was halt auch wichtig ist, ja, was für Themen kommen auf mich zu. Also da soll eben hier, in der Physik ist es so, da haben wir eben hier einen kurzen Film mit einem Physikprofessor gedreht, der hat jetzt extra für dieses Online-Self-Assessment was erklärt, was wir dann gefilmt haben. Und dazu kommen dann danach eben Verständnisfragen, die sich auf dieses Video beziehen. Natürlich, die sind jetzt nicht so wahnsinnig schwer, also wer jetzt viel Vorkenntnisse hat, der kann das auch so beantworten, aber es soll eben die Möglichkeit gegeben werden, sich das erstmal anzuschauen und auch wenn jetzt jemand vorher nicht so viel weiß, dass er dann einfach testen kann, inwieweit er so ein physikalisches Verständnis mitbringt, so eine Art ja, Interesse an dem Fach irgendwie, ob er Lust hat, sich mit solchen Thematiken ein Studium lang zu beschäftigen. Und das ist jetzt hier meistens eben so Multiple-Choice-Fragen, wie es eben auf der Lernbar verschiedene Sachen haben wir halt da benutzt. Ja, also die beziehen sich jetzt eigentlich alle größtenteils auf dieses Video. Das ist jetzt so die Physik und weil eben die Mathe so eine große Rolle zum Beispiel in der Physik spielt, haben wir dann weiter hinten auch nochmal gezielt zu Mathe halt. Aufgaben, also richtige Matheaufgaben. Genau, also hier sieht man, wir müssen da nochmal ein bisschen gucken, dass wir es noch verschönern, weil da jetzt noch so Ränder sind. Ich bin jetzt auch erst vor einer guten Woche umgestiegen auf das neue Release. Es ist halt noch nicht ganz fertig, aber ja, soweit von der Physik, würde ich sagen. So.
jetzt. Ja, Online Self-Assessment in Geisteswissenschaften. Als wir damit anfangen, haben wir festgestellt, dass es null bis gar nichts gibt in den Geisteswissenschaften, Vergleichbares, von dem wir so ein bisschen hätten abkupfern und lernen können. Jetzt muss ich hier oben drauf gehen, ne? Gucken, was macht. Wir standen also ziemlich vor einer Neuentwicklung. Die Self-Assessments, die es bis dahin gab, waren häufig so, dass sie eine gewisse Art von Vorwissen abfragten, um zu schauen, bin ich mathematisch begabt, kann ich Informatik studieren, kann ich logisch denken. Alles Dinge, die in der Kunstgeschichte nicht so abfragbar sind. Also haben wir dann erstmal die lange Überlegung gehabt, was sind überhaupt die Anforderungen an einen Kunstgeschichtsstudenten? Was macht einen guten Kunstgeschichtsstudenten aus? Und Herr Lommer hat es ja eben schon ausgeführt, es gab eben dann auch diese Brainstorming-Runden, wo wir so geguckt haben, was glauben wir, was für Eigenschaften der haben kann. Und dann wurde eben zusammen mit der Psychologie das in Fragen gepackt. Das sind zwei Teile dieses Self-Assessments, was wir haben. Und dann haben wir aber gesagt, damit das jetzt nicht eine langweilige Ankreuzerei von Fragen wird, wollen wir auch noch so ein bisschen was Spielerisches, Praktisches. Und dann gibt es eben auch noch einen Teil mit praktischen Aufgaben. Da war die besondere Schwierigkeit, dass man praktische Aufgaben entwickelt, die möglichst ein breites Spektrum der Kunstgeschichte abbilden, also verschiedene Felder, mit denen wir uns in der Kunstgeschichte befassen, einerseits, andererseits aber auch von kompletten Laien lösbar sein müssen. Also ohne Vorwissen, weil genau das wollten wir ja nicht, dass jemand völlig frustriert ist, weil er die Aufgabe nicht lösen kann und denkt, oh, will ich nie wieder hin. Ansonsten ist auch unser Ziel nicht das Abfragen von Wissen und Fähigkeiten, sondern mehr über diese Art versteckt sozusagen zu zeigen, was ist Kunstgeschichte und was ist Kunstgeschichte nicht und was ist Kunstgeschichte in Frankfurt im Besonderen, was gibt es da? Das versteckt sich dann manchmal in Fragen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind für denjenigen, der es macht, aber für uns eben zeigen, hat er sich damit befasst, was das überhaupt ist und was das nicht ist. Ich habe jetzt, da ich seit gestern weiß, dass ich heute Ihnen was erzählen muss, gestern ganz schnell noch ein bisschen was in das neue Release reingebracht. Das Self-Assessment Kunstgeschichte ist online seit Februar, aber eben im alten Release noch. Was uns noch so ein bisschen fehlt und was wir auch sehr gerne hätten, ist solche Informationsteile und solche Videoteile. Wir haben uns halt erstmal auf diesen Frageteil kapriziert und werden das aber hoffentlich in der nächsten Zeit noch weiterentwickeln. Deswegen ist unsere Einleitung auch entsprechend kurz. Es gibt eine Erklärung, was ist Online Self-Assessment, und es gibt eine Erklärung, wie man das benutzt, und dann geht es los mit dem Teil 1, der bei uns Interessen und Neigungen heißt. Es gibt zu jedem Teil so eine kleine Einführung, und Teile 1 und 2, da sage ich, das ist dieser Fehler bei der Übertragung, sind eben solche Umfragenteile, wo man dann immer entsprechend trifft zu, trifft nicht zu, ankreuzt. Davon gibt es, ich habe sie nicht alle mit drüber genommen, weiß ich gar nicht, wie viele Seiten. Das geht weiter im Teil 2, dem größeren Block Erwartungen, der im Prinzip genauso aus so Fragen besteht. Und dann haben wir eben einen Teil, der heißt Textverständnis. Für die Kunstgeschichte ist es eben auch wichtig, dass man in der Lage ist, einen Text zu lesen, zu exzerpieren, den zu verstehen. Dafür haben wir zwei Beispielaufgaben gemacht. Das eine ist ein deutscher Text, den man sich dann in einem Fenster öffnen kann und durchlesen soll, und im Folgenden gibt es dazu Verständnisfragen. Richtig, falsch, weiß ich nicht. Ich glaube, insgesamt 8 Fragen zum deutschen und zum englischen Text nochmal 3 Fragen. Die Fragen sind verschieden schwer, haben wir gemerkt, als wir unsere Referenzgruppe das haben ausfüllen lassen. Komischerweise waren die meisten Leute im englischen Text besser als im deutschen. Also es ist nicht so ganz ohne, es ist jetzt nicht ganz niveaulos. Man muss den Text schon sehr ordentlich lesen, und man hat auch in jeder Frage immer wieder die Möglichkeit, den Text nochmal anzuschauen, nochmal nachzugucken und nochmal zurückzugehen und zu überlegen, ob man es richtig hat. Der letzte Teil ist eben der Teil, den wir Objektverständnis nennen, wo eben so eher spielerische, praktische Aufgaben kommen. Ich habe davon zwei jetzt hier schon umgesetzt. Das ist zum Beispiel hier diese Aufgabe zum Motivvergleich. Da geht es um, geht das eigentlich mit dem Vergrößern? Muss eigentlich gehen, ne? Um das Abendmahlmotiv, also ein Thema, was auch eigentlich jeder wissen sollte, ohne dass er sich jetzt besonders schon mit Kunstgeschichte befasst hat. Und man soll halt herausfinden, welches Buch, welches Bild hier nicht dazugehört. Wenn man ein bisschen hinschaut, kann man das. Ich weiß nicht, ob Sie es mal versuchen möchten. Irgendjemand einen Vorschlag? Das ist wahrscheinlich auch sehr klein für Sie. Kann man wahrscheinlich nicht richtig sehen. Also eins ist ziemlich offensichtlich, dass es keine Abendmahlszene ist. Keiner eine Idee? Ist wirklich zu klein? Also das ist eigentlich relativ klar, dass das keine ist. Ein Abendmahl mit einer Frau und einem Hut in der Mitte. Also es sind alles Dinge, die man sich anschauen kann. Es gibt dann dazu als nächstes immer die Lösung, wo eben erklärt wird, was falsch und was richtig ist. In diesem Falle sind es eben diese beiden Bilder, die keine Abendmahlszene dazu. Das Gleiche machen wir dann für die Architektur und für die Grafik, um mal zu zeigen, dass es eben verschiedene Gebiete in der Kunstgeschichte gibt. Und da einer der Schwerpunkte der Frankfurter Kunstgeschichte der Film ist, war es uns auch wichtig, dass der Film hier vorkommt. Und hier gibt es eben einen kurzen Film zu sehen und dazu eben auch solche Verständnisfragen. Was jetzt hier in der neuen Release eben noch nicht funktioniert und ich Ihnen deshalb im Alten zeigen muss, wenn ich gerade finde, wo es ist, da. Das ist die Auswertung, die dann passiert. Was ich Ihnen hier zeige, ist, wenn Sie durch den Kurs laufen, bekommen Sie als jeweils hinter den einzelnen Teilen die die Ergebnisse zu den einzelnen Teilen gezeigt. Und es gibt dann nochmal die Möglichkeit, diese Ergebnisse in einer Zusammenfassung zu sehen, in einem eigenen Kurs, sodass Sie, wenn Sie später nochmal zurückkommen, nicht mehr durch den Kurs laufen müssen, um Ihre Ergebnisse zu sehen, sondern die Möglichkeit haben, nur diese Ergebnisse anzuschauen. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen. Und dann sehen Sie, dass das eben aufgeteilt, so wie die Fragen auch aufgeteilt ist, in die einzelnen Teile. Und es gibt dann jeweils ein allgemeines Feedback und ein Feedback zu den einzelnen Punkten. Mit dieser Skala sind wir noch nicht so ganz einverstanden, weil ich auch finde, dass es schwer zu verstehen ist und wir auch viel gehört haben, dass es relativ schwer zu verstehen ist, was da passiert in dieser Skala. Dieser graue Bereich ist nämlich der Bereich, in der die Referenzmenge durchschnittlich geantwortet hat. Der Punkt ist da, wo man selber steht. Und je nachdem steht man dann drüber oder drunter. Es ist aber, glaube ich, relativ schwer, einem Nicht-Psychologen zu erklären, warum man da wo steht und was es aussagt. Und wir haben uns dann entschieden, die Auswertung nicht personenspezifisch zu machen. Das heißt, ich verrate es Ihnen, Sie müssen es ja nicht weiter verraten, jeder bekommt den gleichen Auswertungstext. Weil es uns auch darum geht, den Probanden nicht abzustempeln, ihm nicht zu sagen, hier, du bist zu dumm, lass es. Sondern wir sagen nur, es geht bei diesem Fragenkatalog da und darum und es wäre wünschenswert, wenn Sie in diese Richtung geantwortet hätten, ohne zu sagen, da haben Sie jetzt falsch geantwortet und dann gehen Sie doch lieber zu den Informatikern. Das gibt es dann entsprechend für die verschiedenen Blöcke und Sie sehen, ich habe das hier mal so wild durchgeklickt. Das hoffe ich, dass wir das noch verbessert bekommen, damit der Student noch besser einzuschätzen weiß, was nun dieser Punkt hier bedeuten soll oder nicht. Das gibt es aber nur zum ersten und zweiten Teil, sowohl in dem Teil zum Textverständnis als auch im Teil zum Objektverständnis werden wir diese Vergleichsreferenzen noch herausnehmen, weil wir glauben, dass es auch nicht gut ist, dem Studenten zu sagen, da hast du aber jetzt ganz schlecht abgeschnitten, sondern es geht ja mehr darum, ihm zu sagen, Textverständnis ist für uns immens wichtig und das ist was, damit werdet ihr konfrontiert, auch mit englischen Texten, auch mit noch anderssprachigen Texten Und das müsst ihr einfach wissen, dass ihr das machen müsst und dass ihr genau solche Fragen aus diesen Texten beantworten können müsst. Da geht es ja weniger darum, ob er das jetzt nach dem Abitur kann oder nicht. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Objektverständnis. Oh, da ist eine ganz andere Auswertung drin, auch schön. Was wir eben auch in diesen Texten dann immer versuchen zu schreiben. Es geht gar nicht so sehr darum, ob sie richtig oder falsch waren, sondern es geht darum, macht ihnen sowas überhaupt Spaß? Haben sie überhaupt die Muße, sich das anzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen? Deswegen eben auch nochmal diese Texte hinten dran, wo nochmal steht, es ist gar nicht so wichtig, wie gut oder schlecht sie abgeschnitten haben, sondern es ist wichtig, dass sie wissen, dass sie das und das im Studium auf sie zukommt und sie das mit Freude machen sollten. Ja, soweit der Stand. Unsere nächsten Schritte sind, dass wir hoffentlich bald mal ein erstes Protokoll bekommen, um zu schauen, wer überhaupt das schon gemacht hat und ob wir richtig oder falsch liegen mit unseren Ideen und Fragen, ob das überhaupt praktikabel ist. Das muss ich dann jetzt erst erweisen.